Ich glaube, um hier wirklich wieder für eine bessere Stimmung zu sorgen und für Schwung, braucht es klarere Ansagen. Erstens, wo man steht, ohne die Dinge schön zu reden, aber auch nicht überdramatisch darzustellen, und einen klaren Plan, mit welchen Reformen, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Zielsetzungen man das Land wieder voranbringen kann. Ich denke, dass in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder die Aussicht auf Steuersenkungen, ja, genau diesen Schwung gebracht haben. Da kommen die Investitionen wieder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Ist der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft ein Abbild der Wirklichkeit oder ist es doch nur die pessimistische Sichtweise von Branchen und Menschen, die sich zu gemütlich gemacht haben im bequemen Ist-Zustand? Das frage ich heute einen bekennenden Optimisten. Gabriel Felbermayr ist einer der bekanntesten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Er ist seit 2 Jahren der Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vorher war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und davor Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft am IFO-Institut München. Er hat und hatte Professuren in Deutschland und Österreich inne und ist als Berater tätig. Und natürlich kann man ihn immer wieder in großen Nachrichtensendungen sehen und großen Zeitungsinterviews lesen. Wir fragen ihn, warum er Deutschland nicht für den kranken Mann Europas hält. Warum er daran glaubt, dass die aktuellen wirtschaftlichen Probleme sogar lösbar wären. Und warum Deutschland sich trotzdem schnell auf die neuen Realitäten von der demografischen Entwicklung bis hin zu einer schwächeren Wirtschaft in China einstellen und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss. Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie er sich die Lösungen für all die Probleme vorstellt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit dem Ökonomen Gabriel Felbermayr, den ich heute in Wien erreiche. Hallo, Herr Felbermayr.
Einen schönen guten Tag, Herr Mattes.
Wir sprechen hier im Podcast ja oft über die großen Veränderungen in Unternehmen, über große Visionen einzelner Unternehmer, aber eben auch über den Zustand der gesamten Wirtschaft. Und genau das wollen wir heute tun. Sie sind nach vielen Jahren in Deutschland nach Österreich zurückgekehrt, beschäftigen sich aber immer noch, wie man bei Twitter lesen kann oder in Ihren sonstigen Veröffentlichungen und Interviews, immer noch intensiv mit Deutschland. Lassen Sie uns mal damit beginnen. Wenn Sie aus Wien, aus Ihrer schönen Wiener Altbauwohnung nach Deutschland schauen, was sehen Sie da gerade?
Ja, da sehe ich ein Land, das immer wieder dazu neigt, sich allzu schlecht darzustellen und sich allzu sehr in Depression zu üben. Genauso wie ich das Land kennengelernt habe in meinen insgesamt 16 Jahren in Deutschland, in dem auch mal das Gegenteil passiert ist, wo man sich sozusagen auch mal selbst überschätzt hat.
Das heißt,
ich sehe also ein Land, das ein bisschen volatil ist, was seine Gemütsverfassung angeht.
Das heißt, die kranke Mann-These, die ja gerade wieder diskutiert wird und die der Economist eigentlich auch gar nicht vertreten hat, so sehr, wie es gerade behauptet wird, dieser These würden Sie nicht folgen?
Nein, der würde ich nicht folgen. Die deutsche Volkswirtschaft verfügt nach wie vor über sehr viele gute Unternehmen, die in ihren Nischen Weltmarkt-Champions sind, die sich stark weiterentwickeln, die forschen, die neue Produkte auf den Markt bringen. Das ist ungebrochen. Und dass es Phasen gibt, in denen das Wachstum mal schneller ist und dann Phasen, in denen das Wachstum langsamer ist, das ist für eine reife Volkswirtschaft mit hohen Pro-Kopf-Einkommen, wie Deutschland das nun mal ist, eher normal. Da sollte man nicht gleich sofort die allgemeine Verzweiflung ausrufen.
Und wenn Sie auf diese Diskussion schauen, die Sie ja seit vielen Jahren dann zu kennen scheinen, was überrascht Sie da gerade am meisten?
Was mich überrascht, ist das fehlende Selbstvertrauen. Ich meine, es ist natürlich so, dass es Probleme gibt in Deutschland. Die demografische Entwicklung ist schlecht. Die geopolitischen Veränderungen sind gerade für eine offene Exportnation wie Deutschland ein großes Thema. Deutschland lastet unter zu hoher Bürokratie. Es lastet unter zu hohen Steuern. Ja? All das sind Dinge, die man ansprechen muss. Aber das kann man regeln. Vieles davon ist politisch gestaltbar. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ähnlich wie beim letzten Mal, als eine kranke Wanddiskussion da war, rund um die Jahrtausendwende, dass ähnlich wie damals die notwendigen Schritte passieren, um das Land wieder flott zu kriegen. Was mich wundert, ist, dass dieser Basisoptimismus in vielen Bereichen in Deutschland eher schwach ausgeprägt ist. Das ist auch deswegen nicht gut, weil ja sozusagen die psychologische Verfasstheit in der Volkswirtschaft immer auch mit den realwirtschaftlichen Vorgängen zu tun hat.
Das ist eine interessante und wichtige These, glaube ich. Wirtschaft ist immer auch Psychologie. Also genau. Sie meinen, Deutschland ist in einer Art Mindset-Falle.
Ja, ein Stück weit kommt mir das so vor. Ich will es doch hier nicht dramatisieren. Also Deutschland ist ein sehr diverses Land mit sehr vielen verschiedenen Industrien und Branchen, in denen die Wirtschaft stattfindet. Und es gibt natürlich Sektoren, in denen man durchaus sozusagen depressiv werden kann. Ja, wenn ich heute Düngemittelhersteller war, muss man fast sagen, in Deutschland, dann ist das ein Geschäftsmodell, das sich wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nicht wiederbeleben lässt. Da kann man schon verstehen, wenn man mit einer großen Skepsis auf den Standort schaut. Aber als Volkswirt betrachtet man sozusagen die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Und da sehe ich nach wie vor in vielen Branchen Zukunftsfähigkeit, bei vielen Menschen auch Lust und Laune sozusagen und auch die Fähigkeit, Zukunft zu gestalten. Und das ist nicht immer im öffentlichen Diskurs, glaube ich, richtig mit den richtigen Verhältnissen abgebildet.
Und auf diese ganzen Faktoren wollen wir gleich schauen, aber lassen Sie uns vorher nochmal dieses Land auf die Couch setzen und vielleicht der Frage folgen, was kann man denn eigentlich tun gegen diese Mindset-Falle? Wie kann man das Land aus diesem psychologischen Problem rausziehen?
Ich glaube, es braucht vor allem hier Politiker, die in der Lage sind und auch willens sind, zu führen. Also das kennen wahrscheinlich viele aus Unternehmen, dass Unternehmen, die in die Krise geraten sind, durch energische und überzeugende Führungspersönlichkeiten aus den Krisen rausgeführt werden können. Aber da braucht es eine klare Vision, da braucht es eine Roadmap, die glaubwürdig ist, hinter der sich dann eine Belegschaft versammeln kann. Und ganz ähnlich ist das auch in Deutschland. Ich glaube, um hier wirklich wieder für eine bessere Stimmung zu sorgen und für Schwung, braucht es klarere Ansagen. Erstens, wo man steht, ohne die Dinge schön zu reden, aber auch nicht überdramatisch darzustellen und einen klaren Plan, mit welchen Reformen, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Zielsetzungen man das Land wieder voranbringen kann. Ich denke, dass in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder die Aussicht auf Steuersenkungen genau diesen Schwung gebracht haben. Da kommen die Investitionen wieder. Wenn die Wahrnehmung da ist, dass investiert wird, steigt auch insgesamt die Stimmung, weil viele sozusagen von solchen Investitionsschüben mit profitieren. Das kostet Geld, aber das ist etwas, wozu man, glaube ich, jetzt in der aktuellen Lage in Deutschland einfach mal den Mut aufbringen müsste.
Da würden jetzt wahrscheinlich der ein oder andere SPD-Anhänger sagen, naja gut, aber Scholz hat ja seine Vision, der spricht ja bei jeder Gelegenheit, jetzt zuletzt ein bisschen seltener, aber im Frühsommer bei jeder Gelegenheit von neuen Wirtschaftswunderjahren, die diesem Land angeblich bevorstehen. Da haben Sie doch Ihre Vision, aber hat ja doch trotzdem nicht funktioniert.
Nun, also ich glaube, es ist klar und ich habe das ja vorher auch gesagt, es muss schon glaubwürdig sein. Und durch das Abschalten
Was war daran nicht glaubwürdig?
Ja, durch das Abschalten von funktionierenden Kapitalgütern schafft man zunächst einmal kein Wachstum. Im Gegenteil, man schrumpft den verfügbaren Kapitalstock. Das reduziert die Möglichkeiten einer Volkswirtschaft.
Also Sie meinen alte Kraftwerke zum Beispiel, alte Fabrikanlagen?
Ja, zum Beispiel. Insgesamt ist es so, dass natürlich aus dem Umbau der Volkswirtschaft Richtung Energiewende, dass da Impulse entstehen können, aber diese Impulse werden Ressourcen verschlingen, die bisher für den Konsum gebraucht werden. Das heißt, selbst wenn man daran glaubt, dass sozusagen durch die Transformation der deutschen Volkswirtschaft Wachstum ausgelöst wird, ist überhaupt nicht gesagt, dass dieses Wachstum auch in der kurzen Frist bei den Menschen als solches erlebt wird, weil die Ressourcen, die wir haben, kann man ja nicht zweimal verwenden. Wenn die Ingenieursarbeitszeit verwendet wird für das Umbauen einer Industrieanlage, dann steht sie nicht zur Verfügung für das Errichten eines Smart Homes. Nicht? Und das eine ist Investition, braucht das Land, das andere ist Konsum. Das ist das, was die Menschen erwarten. Und da gibt es eine Spannung, die nicht so leicht aufgelöst werden kann. Dazu kommt noch eigentlich ein glücklicher Umstand, nämlich, dass Deutschland Vollbeschäftigung hat. Nicht? Und vor 15 Jahren oder in den 70er Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, lasst uns mit einem großen Bauprogramm zum Beispiel, einem großen Transformationsprogramm, die Massenarbeitslosigkeit senken, Beschäftigung schaffen. Und das hätte dann selbsttragende Konjunkturverbesserung ausgelöst. Das ist dann aber nur möglich, wenn es genau diese Reservearmee, die man mobilisieren kann, gibt. Die ist in Deutschland nicht da. Das ist ein zweiter Grund, warum diese Story von Olaf Scholz so richtig nicht aufgeht. Was man braucht sozusagen, ist, dass die existierenden Ressourcen, die Menschen, die da sind, die Unternehmen und Unternehmerinnen, die da sind, dass die stärker bereit sind als bisher, die Ressourcen, die sie haben, einzusetzen, produktiv einzusetzen im Inland. Nicht? Und das ist eben sehr stark etwas, das mit Erwartungen zu tun hat. Lässt sich in Deutschland Geld verdienen? Lassen sich in Deutschland Geschäfte machen oder nicht? Und das muss eben glaubwürdig dargestellt werden.
Das heißt, dahinter steckt die Forderung einer großen Steuerreform. Die ist ja politisch im Moment eher unrealistisch.
Ja, da haben Sie recht. Das ist im Moment unrealistisch. Gleichzeitig zeigen das alle vergleichenden Statistiken. Deutschland ist, was die Unternehmensbesteuerung angeht, ein Hochsteuerland. Das ist für uns in Österreich zum Beispiel ganz angenehm. Bei uns sinkt nächstes Jahr wieder der Satz für die sogenannte Körperschaftssteuer. Ja, der liegt dann bei 23%. Das sind 7-8 Prozentpunkte unter dem deutschen Niveau. Das sind starke Argumente. Und anderswo in Europa gibt es ähnliche Tendenzen. Deutschland verharrt auf seinen hohen Steuern. Das ist nicht gerade etwas, das die Unternehmen veranlasst, ihre Standort- und Investitionsentscheidungen nach Deutschland zu bringen. Und gerade wenn man viel Gegenwind hat international. Ja, und das ist nicht nur steuerpolitischer Gegenwind, das sind auch die geopolitischen Risiken, die besonders auf Deutschland einwirken. Gerade dann müsste man hier Ausrufzeichen setzen. Die Steuerpolitik hat den großen Vorteil, wie Ökonomen sagen, dass sie salient ist. Das ist etwas, das in einem Unternehmen deutlich wahrgenommen wird. Das ist etwas, das in jeder Abteilung eines großen Konzerns was auslöst, weil am Ende die Erfolge von Managern, von Abteilungsleitern an den Gewinnen gemessen werden. Und das hat was mit Steuern zu tun. Andere Maßnahmen, ne, die nicht so sichtbar sind, die erzeugen dann eben nicht diesen Schwung, den man braucht und auch sozusagen die psychologische Veränderung, die man braucht, damit das Land wieder ein bisschen mutiger wird und damit sich mehr Wachstum zutraut.
Dann erklären Sie doch mal konkret, was jetzt passieren würde, wenn zum Beispiel die Politik dem Vorschlag von Friedrich Merz folgen würde, eine einheitliche Unternehmenssteuer um rund 25% einzuführen. Was hätte das wirtschaftlich für einen Effekt? Weil es wird ja immer wieder behauptet, dann kommt das Wachstum. Leiten Sie das mal her, dass man dem mal folgen kann.
Naja, wenn die Unternehmensbesteuerung um 6-7 Prozentpunkte niedriger wäre, dann würden die Profite, die Unternehmen aus Investitionen in Deutschland erzielen können oder auch aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern aus Deutschland erzielen können, größer werden. Das hätte den Anreiz, nach Deutschland Geschäfte zu verlagern, die besonders wertschöpfungsstark sind, wo man eben besonders viel Gewinn machen kann. Jetzt ist die Situation so, dass Deutschland eher die Segmente einer Wertschöpfungskette anzieht, in denen eben kaum Gewinne drinstecken, weil die Gewinne, die man macht, muss man ja hoch versteuern. Da geht man lieber nach Niederlande, nach Irland oder in die USA. Der Punkt wäre, dass man hochwertigere Segmente der Wertschöpfungskette nach Deutschland kriegen würde, mehr Innovation, weniger sagen, margenschwache Fertigstellung von Produkten.
Ich habe neulich eine Zahl gesehen, die mich eine ganze Weile bewegt hat, nämlich, dass die 40 wertvollsten deutschen Unternehmen im Schnitt 146 Jahre alt sind Und damit sind sie fast doppelt so alt wie die 40 größten amerikanischen Konzerne. Was sagt das über die deutsche Wirtschaft aus? Weil das ja auch Ausdruck der Tatsache ist, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die in den großen Disruptionen vor 100, 150 Jahren gegründet wurden und in den jüngeren technologischen Disruptionen eine kleinere Rolle gespielt haben. Was heißt das für die Zukunft?
Ja, das hat sehr viel mit dem Geschäftsmodell Deutschlands zu tun. Dass man nicht so viel Veränderung der Strukturen zulässt, wie das zum Beispiel in den USA oder anderswo, selbst in manchen europäischen Nachbarländern der Fall ist, wo Unternehmen zugrunde gehen und neue Unternehmen entstehen. Und das eine hängt mit dem anderen massiv zusammen. Denn wenn ein Unternehmen aufhört zu existieren, setzt es ja Kapital frei, setzt es Arbeitskräfte frei, die anderswo Wachstum erst ermöglichen. In Deutschland ist das etwas, das weniger stark ausgeprägt ist als anderswo. Also sozusagen die Anzahl der Unternehmen oder der Anteil der Unternehmen, die pro Jahr beendet werden, und aber auch dann die Gründungsdynamik ist schwächer in Deutschland als anderswo. Was es aber dafür gibt, ist, dass in den Unternehmen selber mehr Veränderung stattfindet. Die Unternehmen sind zwar dann 140 Jahre alt, aber sie transformieren sich sehr wohl. Sie behalten sozusagen den Unternehmensnamen, aber der Unternehmensgegenstand kann sich verändern. Die Nische, in der man das Geld verdient, ist eine andere als vor 140 Jahren. Und in dem Sinne muss man auch da sagen, das ist sozusagen Ausdruck eines deutschen Kapitalismus oder eines mitteleuropäischen Kapitalismus, der sich unterscheidet von dem anglisch-sächsischen zum Beispiel, aber der doch in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch Transformation hingekriegt hat. Und wir sehen das zwar noch nicht ganz klar, aber doch im Bereich der Elektromobilität, wo sozusagen die Verbrennungsmotorenhersteller, die seit 130 Jahren in Deutschland erfolgreich sind, dass die sich transformieren können. Aber sie bleiben sozusagen im selben Unternehmen. Und es ist nicht so, dass da ein Tesla-Unternehmen sozusagen plötzlich aufpoppt und dafür ein altes in die Pleite geht.
Sie haben das Geschäftsmodell Deutschland ja angesprochen. Da wurde seit Beginn des Ukraine-Kriegs so intensiv darüber diskutiert wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Nun ändert sich die Welt dramatisch. Und zum Geschäftsmodell Deutschlands gehört ja auf der einen Seite die Technologie, über die wir gerade gesprochen haben, Technologien, die zum Teil Jahrzehnte alt sind. Auf der anderen Seite gehört eben auch dazu, dass diese Technologien weltweit verkauft werden können. Und seit Beginn des Ukraine-Kriegs sehen wir, dass sich die Lage dramatisch verändert hat. Die Weltwirtschaft funktioniert nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren. Die Nachfrage nach diesen Gütern ist nicht mehr so groß, wie sie noch war. Was heißt das alles für das deutsche Geschäftsmodell? Und wie muss es sich in den nächsten Jahren dann auch verändern?
Nun, zunächst einmal, glaube ich, muss man sehen, dass der Bruch nicht erst mit dem Ukraine-Krieg passiert ist, sondern rund um die große Wirtschafts- und Finanzkrise 2008.
Genau, aber dann wurde es ja danach versteckt durch diesen Boom in China, wo nochmal ganz, ganz viel deutsche Industriegüter nachgefragt wurden. Da hat man es nicht so gesehen, dass es letztlich einen Strukturwandel gegeben hat. Und vielleicht ist deswegen die Überraschung jetzt auch so groß.
Ja, da haben Sie recht. Der China-Effekt ist weg und der wird auch nicht wiederkommen. Das bedeutet, dass dieses Extrawachstum, das wir in Deutschland bis 2017 hatten ungefähr, im Bereich der Industrieproduktion ja auch statistisch sehr schön belegt, dass dieses Extrawachstum eine konjunkturelle Ausnahme war. Wenn man die deutsche Industrieproduktion von 2017 bis heute vergleicht, sieht man Abwärtstrend. Ja. Sieht man, wenn man so will, Industrierezession. Wenn man zurückgeht auf 2010, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Da sieht man eine relative Stabilität des Wertschöpfungsanteils und auch des physischen Outputs. Ja, das heißt, das kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Aber klar ist schon, dass die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft, das Auftauchen von Protektionismus, die hohe Unsicherheit überall. Ja, bei jedem grenzüberschreitenden Geschäft hat man aktuell mehr Unsicherheit als noch vor 10 oder vor 20 Jahren, dass das für Unternehmen, die hohe Exportanteile haben in ihrem Geschäft, die stark angewiesen sind, dass sie ihre Nischenprodukte wirklich weltweit verkaufen können, dass das ein Problem ist. Und das wird sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren nicht besser. Die deutschen Unternehmen sind hier stärker verletzlich, als das Unternehmen sind in anderen europäischen Ländern oder in den USA, die häufig nicht so stark in industriellen Branchen spezialisiert sind und mit diesem Hidden Champions Modell operieren, sondern die breiter aufgestellt sind. Das ist etwas, das gerade in der Industrie in den nächsten Jahren in Deutschland Bremsspuren hinterlassen wird.
Es wird Wohlstand kosten, aber wie könnte ein Ausweg aussehen? Wie sieht ein neues Modell für dieses Land aus?
Da müssen wir, glaube ich, sehr stark an Europa denken. Deutschland ist einer der größten Profiteure des europäischen Binnenmarktes, aber der Binnenmarkt ist bei weitem nicht so gut aufgestellt, wie das eigentlich sein sollte. Da haben wir infrastrukturelle Themen. Aber es ist auch so, dass es immer auch noch in Europa für deutsche Produkte Potenzial gibt, wo bisher aus China, Korea, Japan, aus den USA zugeliefert wurde. Da gibt es Marktchancen in Europa für deutsche Unternehmen. Das ist jetzt nicht sozusagen per se besonders schön für einen Ökonom, weil wir ja die Fragmentierung der Volkswirtschaft nicht gut heißen. Aber innerhalb dieses neuen Paradigmas wird Europa für die deutsche
aber darf
Industrie
ich da mal nachhaken?
Relevanter.
Darf ich da mal nachhaken? Ich meine, ist ja noch kein Ausfall in China, aber durch den starken Rückgang in China fehlen ja wirklich Milliarden Umsätze bei den Unternehmen. Wie soll denn das in Europa ausgeglichen werden?
Das wird in Europa allein nicht ausgeglichen werden können, das muss man auch klar sagen. Aber trotzdem, nicht nur als Markt, auch als Hebel ist der europäische Binnenmarkt total wichtig. Was wir brauchen, ist auf europäischer Ebene viel mehr Dynamik und viel mehr Energie, um Freihandelsabkommen mit anderen wachsenden Regionen in der Welt möglich zu machen. Da tun wir uns furchtbar schwer. Gerade was Südamerika angeht, Mercosur-Länder, Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay, da gäbe es viel Potenzial. Da sind die deutschen Marktanteile auch unterentwickelt, aber da kommen wir in Europa nicht weiter. Oder auch mit den USA. Na, gerade ist da wieder eine Deadline abgelaufen, um im Bereich Aluminium und Stahl zwischen Europa und den USA sozusagen langfristige Lösungen zu finden. Da fehlt auch ein bisschen, glaube ich, das Engagement auf europäischer Ebene. Da muss man sehr viel vehementer dahinter sein. Natürlich ist das ein Anliegen vor allem Deutschlands. Für Griechenland oder Frankreich ist das weniger bedeutend. Aber wenn man die aktuelle Schwäche Chinas kompensieren will, dann muss man mit Hilfe der Europäischen Union und unter Einsatz der Möglichkeiten, die der Binnenmarkt bietet, denn das ist das, womit man sozusagen die Handelspartner locken kann. Ja? Mit Einsatz dieser Mittel muss man sehen, Märkte, die wachsen, dynamisch sind, demografisch interessant sind, für die deutsche Industrie zu erschließen.
Sie haben ja viel zum Thema Handel geforscht in den vergangenen Jahren. Das heißt, Sie glauben, einen guten Teil kann Deutschland das wegfallende China-Geschäft ausgleichen, indem es durch Handelsabkommen, durch Engagements in anderen Regionen stärker auftritt.
Nun, China ist die in Dollar gerechnet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja, ein Totalausfall Chinas ist nicht ausgleichbar. Das sind fast 20% der Weltnachfrage, die da weg wären. Das heißt, da haben wir ein großes Lumpenrisiko. Mhm. Das ist so. Ja. Gleichzeitig aber gibt es in vielen Weltregionen Potenzial. Und dieses Potenzial muss man aktiv angehen. Das würde einen Totalausfall Chinas nicht, vor allem nicht kurzfristig, kompensieren können, aber es würde doch Abmilderung schaffen. Ja. Dazu kommen sozusagen die Möglichkeiten innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, man muss nutzen, was es an Möglichkeiten gibt.
Gut, ein Totalausfall Chinas steht ja Gott sei Dank im Moment auch nicht zur Debatte. Nochmal Blick auf Deutschland. Das heißt, Deutschland kann mit seinem Wirtschaftsmodell im Prinzip so weitermachen. Es gibt ja große Diskussionen, auch Deindustrialisierung. Wird das alles so weiter funktionieren in den nächsten Jahren? Sie glauben, das wird alles so weiterlaufen?
Es ist nie immer so weitergelaufen, nicht? Also das kann man sozusagen an allen großen Unternehmen, auch an den kleinen, die schon länger da sind in Deutschland und anderswo, ja nachvollziehen, dass es einen permanenten Anpassungsprozess braucht. Das China-Geschäft ist in den letzten 20, 25 Jahren stark gewachsen. Es wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten an relativer Bedeutung in vielen Unternehmen kleiner werden. China wird an Bedeutung verlieren. Dafür wird man andere Märkte aufbauen. Aber gleichzeitig muss man daran arbeiten, Produkte zu haben, Dienstleistungen zu haben, die auch weltmarktfähig sind. Das bedeutet Innovation, das bedeutet Forschung und Entwicklung. Das bedeutet eben auch permanente Transformation.
Aber darf ich da mal einhaken? Genau in all diesen Feldern fällt Deutschland ja gerade zurück. Bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben fallen deutsche Unternehmen zurück. Anderswo wird viel, viel mehr, beziehungsweise ist das Wachstum der Ausgaben viel, viel stärker. Bei Patenten ist Deutschland zuletzt ein bisschen schwächer gewachsen. Also in all diesen Kategorien, Digitalisierung, diese ganzen Indizes kennen wir. Also sieht ja nicht sonderlich gut aus um all diese Kategorien, die Sie gerade angesprochen haben.
Das sind Dinge, die sich die Politik genau ansehen muss. Oft ist es ja so, dass deutsche Unternehmen im Ausland forschen. Ja, und die Patente dann nicht in Deutschland
Pharmaindustrie zum Beispiel
werden, sondern anderswo. Genau, ja, da gibt es prominente Beispiele dafür. Das wiederum hat etwas mit Steuerpolitik zu tun. Mit der Tatsache zum Beispiel, dass auch andere EU-Länder, aber auch außerhalb Europas, sogenannte Patentboxen existieren, wo man für Erlöse, die über Patente erzielt werden, Steuervorteile bekommt. Gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, man muss sich wahrscheinlich schon fragen, ist das etwas, das man hinnehmen muss, weil, wie wir schon vorher sagten, die demografische Entwicklung dazu führt, dass die Innovationsfähigkeit einfach etwas geringer wird. Oder sind das hausgemachte Probleme, die man aber auch abstellen kann. Und ich glaube, dass da durchaus Spielraum ist, um mit geeigneten Reformen und Maßnahmen hier wieder für etwas Belebung zu sorgen. Aber das Tempo in einer alternden Gesellschaft ist nicht so wie in einer Gesellschaft, die von jungen, unternehmenslustigen, risikofreudigen Leuten nur so strotzt.
In diesem Zusammenhang fällt ja immer das unter Ökonomen zum Teil verhasste I-Wort, Industriepolitik. Und zu gerade Industriepolitik hat ja Deutschland immer wieder auch ein gespaltenes Verhältnis. Einerseits gibt es dann die Politiker, die sich hinter Ordnungspolitik verstecken und sagen, wir wollen damit überhaupt nichts zu tun haben. Andererseits gibt es eine wachsende Zahl von Politikerinnen und Politikern, die der Meinung sind, dass ein starker Staat da ganz, ganz viel lenken muss. Wenn man jetzt mal international auf das schaut, was bei uns Industriepolitik genannt wird, dann muss man ja schon sagen, dass es in ganz, ganz vielen Ländern eine immer wichtigere Rolle spielt. China hat Wirtschaftssektoren definiert, in denen das Land in den nächsten Jahren Weltspitze sein soll. Die USA haben mit dem IRA und mit dem CHIPS Act sehr klar sich bestimmte Sektoren vorgenommen, in denen sie führend sein wollen. Wir können über Großbritannien reden, wir können über Frankreich reden, wo junge Technologiefirmen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefördert und groß gemacht werden. Kann Deutschland sich dieser Diskussion auf Dauer entziehen, weil bisher, es wird natürlich die ganze Zeit Industriepolitik gemacht, aber eben dann so punktuell, dann gibt es mal 10 Milliarden für ein Chipwerk hier, es gibt aber kein Konzept und sobald jemand sich aufmacht, an dem Konzept zu arbeiten, dann gibt es eine Diskussion, warum sollte man das überhaupt machen? Ist das sozusagen ein Richtungswechsel, den wir brauchen vor dem Hintergrund dieser Veränderung, die Sie auch skizziert haben in den letzten 20 Minuten?
Also ich gehöre tatsächlich auch zu den Ökonomen, die skeptisch sind, was die Möglichkeit angeht, staatlicherseits auszugucken, was die Zukunftsbranchen sind und dort dann gezielt und mit Nachdruck öffentliche Mittel einzusetzen, um diese Zukunftsbranchen auch zu fördern. Das geht dort, wo es gar nicht so sehr um die Zukunft geht, sondern um die Umsetzung bereits bekannter Technologien. Das ist in China passiert. China hat in vielen Branchen Technologie aus dem Ausland geholt und hat dann in China selbst skaliert, oft mit Hilfe europäischer, deutscher Unternehmen. Dort, wo es um tatsächliches Neuentwickeln geht, um das Entstehenlassen von Geschäftsmodellen, die es noch gar nicht gibt, auch da ist China so erfolgreich nicht. China steigt jetzt massiv ein, zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität, aber ist überhaupt kein Pionier. Das haben deutsche Unternehmen, amerikanische Unternehmen schon vor 15, 20 Jahren entwickelt, was jetzt in China perfektioniert wird. Ja, das schon, nicht? Also da ist dann sehr viel inkrementelle Innovation dabei. Deswegen würde ich warnen davor, dass sich sozusagen Experten und Expertinnen an den grünen Tisch setzen und sagen, wir wissen genau, was die Zukunftstechnologien sind und dort setzen wir dann Investitionsanreize oder verwenden Subventionen.
Aber darf ich mal einen Vorschlag machen? Man könnte es ja auch ein bisschen anders angehen und zwar Felder definieren, von denen wir wissen, dass wir bestimmte Kompetenzen haben, die sowieso da sind. Also nehmen wir den Bereich Biotech. Mhm. Da haben wir bestimmte Unternehmen, die stark sind. Wir haben eine super starke Forschung. Und man könnte ja so ein Feld nun als Cluster definieren, dass man stärken möchte. Und anstatt jetzt als Staat in Unternehmen zu investieren, könnte man sagen, okay, wir versuchen jetzt in diesem Feld mit besonderer Forschungsförderung, mit besonderer Innovationsförderung, mit dem expliziten Bau von Clustern um Universitäten herum, mit Investoren, mit etablierten Firmen, mit Startups, mit Menschen, die darüber nachdenken, vielleicht ein Startup aufzubauen. Das wäre ja eher so eine innovationsorientierte Industriepolitik, in der man versucht, in bestimmten Clustern stark zu werden. Wäre das ein Weg, den Sie mitgehen würden?
Ja, das klingt schon besser, sozusagen als das gezielte Ausgucken von einzelnen Technologien oder gar einzelnen Unternehmen, sozusagen in Ökosysteme zu denken. Ja, das, aber auch
vielleicht
da
ist es Ökosystempolitik, keine Industriepolitik.
Ja, das wäre jedenfalls eine für mich sympathischere Art von Industriepolitik, weil sie breiter gefasst ist. Das wäre dann etwas zumindest sektorspezifisches. Man würde dann sagen, Biotechnologie. Ja, mhm. Aber dann kommt da sofort die Frage auf, warum man das nicht noch breiter fasst. Und dann ist man beim Standort Deutschland. Ich glaube, dass es nicht fehlende Förderung ist im Bereich pharmazeutische Forschung, die forschende Pharmaunternehmen ins Ausland treibt, sondern dass das sehr viel grundsätzlichere Standortprobleme sind, die in Deutschland vorhanden sind. Zum Beispiel eben die steuerliche Situation. Und die allgemeine Belastung mit Bürokratie, gerade dort, wo Forschung passiert, wo mit komplizierten Datensätzen gearbeitet wird oder wo Versuche unternommen werden müssen. Das ist einfach vielerorts leichter und einfacher zu machen. Ich wäre also eher dafür zu haben, die Standortpolitik, die notwendige ist, zu modernisieren. Da geht es nicht mehr um Straßen. Ja? Das geht ums, das, na, da muss man sozusagen die Infrastruktur zum Beispiel sehr viel breiter denken. Und wir kennen die Baustellen. Ja? Ich glaube, dass man dagegen nicht ansubventionieren kann, auch nicht durch jetzt sozusagen ein bisschen schön angemalte Clusterpolitik. Die Defizite zum Beispiel bei der Internetversorgung, die sind einfach ein echtes Thema. Mhm. Das muss weg. Die Probleme, die in der allgemeinen Infrastruktur, da sind wir doch wieder bei den Straßen, aber auch bei der Schiene da sind, die müssen beseitigt werden. Das ist sonst für jede Zukunftsbranche ein Thema. Oder, letzter Punkt, Energie. Energie ist in Deutschland sehr teuer geworden. Das ist nicht nur der Krieg in der Ukraine schuld, das sind auch eigene Entscheidungen in Deutschland dafür verantwortlich. Energie, Strom ist für fast alle Zukunftstechnologien zentral. Kein klug denkender Unternehmer setzt auf Braunkohle oder Steinkohle oder Erdöl. Und ob wir jetzt an Internetunternehmen denken oder die Automatisierung, überall wird der Faktor Strom eine Rolle spielen. Das muss billiger werden. Und das ist dann aber etwas, das sehr breit, horizontal in allen Branchen wirkt. Und dann würde ich meinen, sollte dort, wo komparative Vorteile schon da sind in Deutschland, sollte gerade dort dann die Dynamik besonders stark ausfallen. Wenn man sieht, man hat die Forschungsinstitute, Max-Planck-Institute, Universitäten, die im Bereich Biotechnologie gut arbeiten. Ja, wir haben auch die Startups im Land, die sind ja da. Nicht? Aber es scheitert an der Skalierung und das sind allgemeine Standortnachteile, an die man zuerst denken muss. Das wäre das Bohren sehr viel dickerer Bretter. Mhm. Es ist halt einfacher, sich mit einem Intel-Manager zum Abendessen zu treffen und dann Arbeitsgruppen zu bilden, ein Jahr lang zu verhandeln und 10 Milliarden auszukehren. Ja, dann passiert was, man sieht das, auf der grünen Wiese entsteht plötzlich etwas. Das ist am Ende eine schnellere, kurzfristig erfolgreichere Politik, als wenn man wirklich sich an die dicken Bretter macht. Aber das, meine ich, wäre das vielversprechendere Modell und passt auch zu dem, was in Deutschland in den letzten 50 Jahren den Erfolg hervorgebracht hat.
Sie kennen ja auch viele Köpfe in Berlin, Sie kennen Habeck gut, sind in verschiedenen Beratungsgremien für die Bundesregierung. Wenn man das so vor Menschen wie Habeck oder Scholz aufzählen würde, würden die sagen, ja, das machen wir doch alles. Wir bohren ganz, ganz dicke Bretter, Energie wird bald ganz billig, weil dann kommt ganz viel grüne Energie. Wir machen ganz viel Bürokratieabbau jetzt. Was wollt ihr eigentlich? Doch alles super. Wir wissen selbst gar nicht genau, warum die Stimmung so schlecht ist. Lassen Sie uns mal eine Linie weiterziehen. Also wenn wir jetzt auf die aktuelle Politik der Bundesregierung schauen und wir verlängern die Linie vom Stand heute auf den Stand Ende des Jahrzehnts. Wie sieht dieses Land dann aus? Und vor allem, wie stellte sich da im internationalen Kräftespiel der großen Technologiemächte?
Also für die nächsten paar Jahre würde ich sagen, ist die allgemeine Standortschwäche, die in Deutschland da ist, die wir ja ein Stück weit skizziert haben, die wird das Bild prägen. Und das bedeutet, dass es weiter zu Absiedlungen kommt, dass die die neuen und innovationsfähigeren Branchen anderswo sich stärker entwickeln als in Deutschland. Aber wie das schon immer wieder in Deutschland beobachtbar war, würde ich schon darauf vertrauen, dass es dann doch gelingt, diese dicken Bretter zu bohren.
Genau, aber die kommen doch nur, erinnern wir uns mal an die Schröder-Zeit. Warum ist diese Entscheidung gefallen? Die Entscheidung ist ja deswegen gefallen, weil der Druck so unfassbar groß wurde, dass die Bundesregierung damals gar keine andere Wahl hatte, als einen großen Schritt zu tun. Und dieser Druck ist ja heute gar nicht da. Sie haben es selbst gesagt, fast Vollbeschäftigung. Also wo soll der Druck herkommen?
Auf dem Arbeitsmarkt ist dieser Druck nicht da, das ist richtig. Aber der Arbeitsmarkt ist nur ein Teil. Die Frage ist, wie entwickeln sich die Reallöhne der Menschen im breiten Kontext?
Aber die steigen ja auch.
Ja, sie steigen wieder, nachdem sie jetzt aber ein paar Jahre lang gesunken sind. Das hat jetzt nichts mit dem Standortthema per se zu tun. Das sind die multiple Krisen dafür verantwortlich. Aber der Wohlstand ist nicht nur etwas, das sich sozusagen an der Arbeitszeit bemessen lässt. Wir haben in Deutschland das Problem, dass Menschen viel arbeiten, aber doch nicht genug verdienen. Und das ist etwas, das sozusagen eher zu tun hat mit der Fähigkeit der Volkswirtschaft, Wohlstand zu erzeugen. Und das merken die Menschen schon. Ne? Sie haben Arbeit, aber doch kein gutes Leben. Und auch da gilt aber noch, dass der Druck unterm Kessel wahrscheinlich einfach doch zu gering ist. Und man zuschaut, wie die Bundesregierung Dinge, die eigentlich offensichtlich falsch sind, ja, wie das Abschalten der Kernkraftwerke, ne? Das konnte den Strompreis nicht absenken, ganz im Gegenteil. Es war klar, was das tut. Ja, aber der Aufschrei der Bevölkerung war dann doch einfach zu klein, um die Koalition davon abzuhalten. Oder die Tatsache, dass die deutschen Steuersätze im internationalen Vergleich doch deutlich höher sind. Das löst noch nichts aus, aber eigentlich ist klar, dass das ein Standortnachteil ist, den man beseitigen kann. Das kostet was. Aber gleichzeitig ist man ja bereit, für 2, 3 Unternehmen aus dem Ausland 10, 5 Milliarden auf den Tisch zu legen. Da stellt man sich die Frage, warum das nicht das Geld nicht besser ausgegeben ist, indem man die Steuersätze senkt und dann aus dem Land heraus ökonomische Dynamik ermöglicht, die jetzt aus dem Land vertrieben wird. Also das sind eigentlich keine so großen, diese Bretter wären gar nicht so dick, die da gebohrt werden müssen. Da sind immer noch, denke ich, ideologische Scheuklappen da, die erstmal fallen müssten.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Ein gewisser Druck sind natürlich auch die Wahlergebnisse. Wenn wir uns auf die Ergebnisse der AfD schauen, dann haben die natürlich viel mit einer generellen Unzufriedenheit zu tun, viel auch mit einer Sorge vor zu viel Einwanderung. Aber wenn man genauer in die Umfragen schaut, dann kommt sehr schnell immer auch die wirtschaftliche Perspektive als Argument. Ist die wirtschaftspolitische Orientierungslosigkeit in gewisser Weise auch Ursache für den Erfolg der AfD in Deutschland?
Ja, das würde ich sagen. Es ist einfach vielen Menschen, vor allem auch der jüngeren Hälfte des Landes, nicht klar, woher das Wachstum in der Zukunft kommen soll und damit auch sozusagen das persönliche Fortkommen. Es fehlt ein bisschen sozusagen die Fantasie, worin der Fortschritt der nächsten 30 Jahre bestehen soll, woher der kommen soll. Und gleichzeitig werden die Berge, die sich vor einem auftürmen, eher höher. Nicht? Also die Schwierigkeiten, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, das ist schwieriger wahrscheinlich, als man sich das bisher gedacht hat. Auch die politischen Hindernisse da werden größer. Und da entsteht dann ein bisschen die Mutlosigkeit, von der wir ja schon die ganze Zeit sprechen. Politik müsste sozusagen durch diese Gebirge Schluchten sprengen, durch die man dann sozusagen marschieren kann. Und das fehlt ein bisschen. Natürlich ist das billig, ne, zu sagen, man braucht endlich den Mut für die Reformen. Aber es gibt ja seit vielen Jahrzehnten Diskussionen über den Standort Deutschland. Und was sozusagen schon etwas ärgert, ja, ist, dass das, was auf diesen Listen steht, ja, immer noch richtig ist und Verschlechterungen in den einzelnen Einträgen in dieser Listen im Vergleich zu, sagen wir mal, anderen europäischen Ländern Grund sind, warum man in den Rankings zurückfällt. Ja, deswegen sollte man sich sozusagen diese Punkte einfach vornehmen, einen nach dem anderen. Die sind bekannt. Ja, manches ist leichter, manches ist vielleicht unmöglich, aber da wären schon sozusagen einfach Reformwege da, die man beschreiten kann.
Glauben Sie, dass diese Bundesregierung diese Schritte gehen wird?
Nein, das glaube ich nicht, so wie sich das aktuell aus dem Ausland anfühlt oder wie sich die Bundesregierung darstellt. Sie braucht einfach viel zu lange. Und es gibt in dieser Koalition, glaube ich, einfach viel zu viele Unterschiede in den gesellschaftspolitischen Entwürfen. Ja, ich glaube, es gibt natürlich eine Partei zumindest, die würde gerne die Steuern senken, aber es gibt andere, die würden eher die Steuern erhöhen, wenn man sie ließe. Was fehlt, ist also noch sozusagen diese klare Diagnose, woran krankt es eigentlich? Was sind die Dinge, die man tatsächlich ändern kann? Was muss man sozusagen abschieben ins Wolkenkuckucksheim, weil das nicht funktioniert? Also die grüne Wende wird Wachstum bringen wie in den 60er Jahren. Ja, die Leute glauben das ja nicht, nicht? Und wenn man solche Fantasiewelten projiziert und immer davon spricht, vertut man seine ganze eigene Glaubwürdigkeit. Also, aber es scheint schon zu sein, dass es in der Koalition dazu eben noch große Unterschiede gibt und keine gemeinsame Diagnose. Mhm. Und wenn es keine gemeinsame Diagnose gibt, dann kann es eben auch noch keine gemeinsame Therapie geben. Darum sind die nächsten paar Jahre in Deutschland wahrscheinlich noch schwierig.
Ja. Ich hätte, bevor wir zum Ende kommen, noch mal eine persönliche Frage. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Wirtschaft gekommen? War das so eine Entscheidung, ja, ich weiß sonst nicht, was ich studieren soll und nehme mal Ökonomie? Oder wie kam das bei Ihnen? Das war ja auch Geschichte mal im Gespräch, oder?
Ja, genau. Also mich hat eigentlich früh interessiert, warum Gesellschaften sich in die eine oder die andere Richtung entwickeln. Mhm. Und sozusagen die Bewegungsgesetze der Geschichte, ja, das hat mich früh fasziniert. Und die Volkswirtschaftslehre, die Wachstumstheorie zum Beispiel, die bietet da Anhaltspunkte. Also ein bisschen mit Hilfe von Modellen, auch mit Hilfe von Mathematik, wie die Physik das auch tut, ja, die Bewegungsgesetze der Welt zu verstehen. Das fand ich als Jugendlicher und dann als junger Mensch spannend. Bin jetzt in den letzten Jahren natürlich ein bisschen von diesem Glauben an Sozialphysik abgekommen. Ja, das ist halt, unsere Gesellschaften sind, wir haben viel von Psychologie gesprochen jetzt, ja, die sind natürlich komplexer als mechanische Systeme, aber diese Vorstellung, Geschichte sozusagen mit Formeln zu erklären, ja, und vor allem dann auch die ökonomischen Triebkräfte zu erkennen, die oft ja auch entscheiden, ob Krieg oder Frieden herrscht, ja, das fand ich spannend und wenn ich sozusagen Zeit habe, ist das immer noch etwas, das mich massiv interessiert.
Interessanterweise sind Sie dann ja nach dem Studium eine Zeit bei McKinsey gewesen. Warum dann doch nicht Beratung auf Dauer? War das dann doch zu langweilig? Ich meine, Sie hätten da heute wahrscheinlich deutlich mehr verdient.
Ja, das sicherlich wäre das so, dass man da mit McKinsey und nachfolgenden Etappen sozusagen finanziell erfolgreicher
wäre als an der
Universität.
Bitte? Sie werden weniger im Fernsehen.
Ja, vielleicht ist auch das ein Grund, nicht? Also wenn man denkt, es gibt Dinge, die sich ändern sollten, nicht nur in einem Unternehmen, sondern in einer Gesellschaft, vielleicht in ganz Europa, ja, dann muss man fast ein bisschen einen Drang zur Öffentlichkeit haben. Wenn man die nicht hat, bleibt es beim stillen Kämmerchen. Ja? Und das ist sicherlich etwas, das bei McKinsey ganz anders wäre. Da ist man der Trusted Consultant, ja, man flüstert ins Ohr des CEOs, aber man hat selber kein Gesicht und selber keine Stimme. Aber was mich also in an der Universität oder den Forschungsinstituten begeistert, ist die vollkommene Freiheit. Ja, ich wähle meine Themen selber. Ich setze meine Zeit ein, so wie ich das für mich richtig finde. Und das ist natürlich, wenn man in einem Beratungsunternehmen am Markt bestehen muss, ja, anders. Da ist man sozusagen der Erfüllungsgehilfe anderer, na, letztlich vom Top-Management oder einem Aufsichtsrat. Ist sicher extrem spannend, aber die Freiheit, die das akademische Leben bietet, die ist durch Geld nicht wirklich aufzuwiegen.
Sie haben ja einen bemerkenswerten Move gemacht. Sie waren am Institut für Weltwirtschaft in Kiel viele Jahre, hatten einen prestigeträchtigen Posten, haben, glaube ich, in Hamburg gewohnt. Da frage ich mich natürlich als Hamburger, wie kommt man auf die Idee, von Hamburg dann irgendwann wegzuziehen? Sind dann nach Wien gegangen. Was war der Grund dafür, dass Sie nach Österreich zurückgegangen sind? Sie sind ja Österreicher. War der Ruf der Heimat so laut? Oder?
Der Ruf der Heimat laut, ja, aber vor allem war es die Corona-Krise. Und das Gefühl, die übliche und gewohnte Bewegungsfreiheit in Europa nicht mehr zu haben. Mhm. Hamburg ist eine tolle Stadt, nichts hat mich davon weggetrieben, aber in der Corona-Krise ist dann doch für mich und auch für die Familie klar geworden, man kann es nicht einfach ins Auto setzen und fährt mal ein paar Tage in den Süden nach Österreich, in die Heimat. 5 Tage Quarantäne dort, 5 Tage Quarantäne dann beim Zurückkehren. Das ist mit keiner Schule und auch mit keinem Job auf der Welt kompatibel. Also das hat schon eine große Rolle gespielt. Aber ich will auch gar nichts verhehlen. Ich war 16 Jahre in Deutschland, 4 Jahre davor in Italien. Das ist alles nicht weit weg von Österreich, aber die Idee, irgendwann mal zurückkehren zu können und dann auf einem Job, ich mache de facto ja ganz ähnliche Dinge, wie ich in Kiel gemacht habe, jetzt in Wien, diese Idee, die sozusagen gefällt dem Österreicher in mir schon.
Es gibt auch eine andere Nähe, ne? In Österreich ist auch die Nähe zwischen Politikberatung und Politik vielleicht ein bisschen näher und es gibt ja durchaus auch mal Menschen, die aus ihrer Position dann hinterher in die Politik springen, Lust mal Minister zu werden?
Ja, genau. Das reizt mich nicht. Ich finde das, was ich mache, eigentlich genau richtig. Ich finde es auch super, dass wir beide miteinander sprechen und ich auch aus Österreich noch ein bisschen in Deutschland mitspielen darf.
Aber ich würde auch den österreichischen Wirtschaftsminister in Podcast einladen.
Ja, wenn Sie mögen, kann ich Ihnen da vielleicht sogar helfen. Das ist ein ehemaliger Kollege aus der Universität München.
Deswegen frage ich, ja.
Und das ist natürlich etwas, das in Österreich besser funktioniert, für mich, also jetzt aus meiner Perspektive besser funktioniert als in Deutschland, dass man an die Personen, die hier Regierungsverantwortung haben, sehr viel schneller und einfacher rankommt. Das ist in Deutschland für den durchschnittlichen Wirtschaftsforscher und Forscherin sehr viel schwieriger.
Deswegen frage ich mich, hat man nicht irgendwann Lust, mal nicht nur in der Theorie zu arbeiten, nicht nur in Interviews zu erklären, was andere entscheiden müssten, sondern einfach mal selbst zu entscheiden, auszuprobieren, ob es wirklich funktioniert, was die eigenen Berechnungen so ergeben haben?
Ja, ist klar, das, wie Sie es gerade geschildert haben, das klingt natürlich spannend. Die Politik, wie sie sich heute darstellt, in Österreich, ne, mit den Kräfteverhältnissen, die wir sehen, auch sozusagen das Zusammenspiel zwischen der nationalen Politik in einem kleinen Land und dem, was in Europa entschieden wird, das ist nicht furchtbar interessant. Also man muss schon sagen, die großen Politikentscheidungen in Europa, die werden wahrscheinlich in einem Dreieck Brüssel, Paris, Berlin getroffen. Und Wien kann sich dann da sozusagen anpassen, man kann Ehrgeiz haben, in diesem Umfeld erfolgreicher zu sein, zum Beispiel als der große deutsche Nachbar im Norden, im Nordwesten. Aber die Gestaltungsmöglichkeiten in Wien sind dann doch beschränkt. Also ich bin froh mit dem, was ich machen darf und sehe aktuell wirklich keinen Grund, mich nach etwas anderem zu sehnen.
Wir werden das irgendwie weiterverfolgen. In Österreich geht es dann ja manchmal schnell mit so politischen Wechseln. Also insofern, vielleicht tut sich da ja mal eine spannende Lücke auf. Ich sag mal bis hierhin ganz herzlichen Dank für die Diskussion, für die vielen Gedanken, die wir alle zum Weiterdenken jetzt mitnehmen. Und hoffentlich sprechen wir ganz bald mal wieder. Herzliche Grüße nach Wien. Auf ganz bald.
Sehr gerne, Herr Matthes. Alles Gute.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Matthes.
eine Weltreise starten, ihr Hobby ausleben. Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.